Das ist schon immer krass, was das Meer mit einem macht.
Man ist 15, 18 Stunden unterwegs bei meterhohen Wellen im Salzwasser. Und das macht natürlich was mit einem. Dazu kommt auch die eine oder andere Qualle, die man abkriegt. Die ganzen Schleimhäute sind kaputt. Du bist natürlich völlig aufgequollen und angeschwollen. Du siehst fürchterlich aus. Natürlich will ich zurückkommen. Natürlich will ich weiterleben und so weiter. Das ist doch überhaupt keine Frage. Aber einfach mal sich mal darüber Gedanken zu machen, dass das auch mal schief gehen kann. Ich meine, der Friedhof ist voll von Leuten, die haben sich den Tag heute auch anders vorgestellt. Ich bin in so eine Plane reingeschwommen, mit dem Kopf zuerst in so eine, wie so eine große Plastiktüte und war komplett eingehüllt von diesem Plastik. Also am ganzen Körper. Oben, ich habe auch keine Luft gekriegt, oben und unten. Und also ich war in der gleichen Situation wie die Tiere. Und das ist einfach immer wirklich schockierend und auch beschämend. Ich bin ja auch als Mensch da draußen, ja. Als Mensch, der das zu verantworten hat. Also man muss ja bitte keine Krebsdiagnose kriegen, um das Verständnis, dann das Bewusstsein zu haben, dass das Leben, was wir hier zur Verfügung haben, etwas ganz Besonderes und Schützenswertes ist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sport 1 Deep Dive. Ich bin Lenny und ich treffe mich hier jeden Dienstag mit super inspirierenden Menschen aus der Welt des Sportes. Unser heutiger Gast ist André Wirsig. André ist Extremschwimmer. Bei seinen Touren quer durch die Weltmeere verschiebt er immer wieder die Grenzen des Machbaren, tut Dinge, bei denen wir uns denken würden, Alter, das ist doch niemals menschenmöglich. Wir sprechen darüber, warum er sich immer wieder ganz bewusst in Lebensgefahr begibt, obwohl zu Hause seine Familie auf ihn wartet, warum er lieber mit Haien als mit Menschen schwimmt und was mit dem menschlichen Körper passiert, nachdem man 50 oder sogar 60 Stunden lang im eiskalten Salzwasser war. André ist eine der inspirierendsten Personen, mit denen ich mich jemals unterhalten durfte. Ich bin total gespannt, was ihr sagt. Schreibt uns gerne euer Feedback in die Kommentare. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Follow da. Für euch ist es kostenlos. Uns hilft es wahnsinnig bei unserer Arbeit weiter. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Was fühlst du, wenn du im Wasser bist?
Das fühlt sich dann immer gut an, gerade im Meer. Also ich muss sagen, im Hallenbad oder im Freibad, da habe ich nicht diese Connection. Also das ist einfach nur so das Mittel zum Zweck. Aber wenn ich im Meer bin, dann habe ich so ein richtig gutes Gefühl. Das ist richtig super.
Du hast als erster Deutscher die Oceans 7 durchschwommen. Und ich denke mir so, das ist so krass. Das sind die 7 gefährlichsten Meerengen der Welt. Du stehst ja nicht irgendwann eines Morgens auf und denkst dir so, jetzt, Digga, Ärmelkanal, richtig Bock drauf. Erzähl uns, zieh uns einmal rein in deine Welt.
Noch? Noch, genau so.
Genau, aber es wird ja irgendwie eine Staffelung gegeben haben. Es wird ja irgendwie.
Genau.
Erzähl uns deine Geschichte.
Ich bin diesen Ärmelkanal geschwommen und das war ja schon irgendwie verrückt, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Aber ich habe danach, als ich mit dem Ärmelkanal durch war, ich wusste noch gar nicht, dass es dieses Ocean 7 gibt. Ich meine, jetzt ist das ja auch relativ, jetzt haben ja auch Andreas Waschburger, Nathalie Pohl, sogar 2 Deutsche haben das ja auch gemacht. Und es ist ja international so ein bisschen bekannter geworden, aber ich hatte davon auch noch nie gehört. Und als ich dann davon gehört hatte, habe ich sofort in der Millisekunde entschieden, ey, das mache ich. Das war sofort
was
klar.
Was man halt so macht, klar.
Ja, genau.
Aber du musst ja auch irgendwie eine Veranlagung dafür gehabt haben. Also ich meine, du kommst ja auch aus dem Hochleistungssport eigentlich, ne? Erzähl uns
genau,
mal.
Genau, ich komme schon aus so einem Competitive Sport, Schwimmen damals in der Jugend. So Bundesliga, zweite Bundesliga-Niveau geschwommen in Paderborn, im Schwimmverein. Ich war aber sehr fleißig. Auch damals im Training viel trainiert. Also ich habe, wenn man es auch so sagen will, vielleicht das Potenzial auch ausgeschöpft und da war einfach nicht mehr drin. Das reichte nicht für internationale oder nationale absolute Spitzenklasse. Und dann, ich hatte immer so ein gutes Talent fürs Radfahren auch. Und dann habe ich Triathlon gemacht. Da kam mir natürlich das Schwimmen schon mal sehr entgegen. Radfahren war auch absolut super. Das war eigentlich meine stärkste Disziplin. Aber ich war und bin einfach ein grauenhafter Läufer, also fürchterlich. Ja. Ich habe dann auch später Ironman gemacht, auch mich auch für Hawaii qualifiziert. Ich bin auch in der Qualifikation bei einem offiziellen Ironman-Rennen in den USA 13. geworden, gesamt. Da habe ich aber schon gearbeitet, hatte Familie, Job, das habe ich alles nebenher gemacht. Bin da, glaube ich, als 5. vom Rad gestiegen, also ich hatte schon ganz gut Druck. Bin auch Bahnrennen gefahren. Ich mache immer so Projektsport. Mhm. Also ich kann nicht einfach irgendwie. So meine Frau zum Beispiel, die geht immer regelmäßig zum Sport, schon seit Jahrzehnten und macht einfach Sport. Das schaffe ich nicht.
Das ist nichts für dich.
Dann bin ich einfach zu müde.
Dass das Ganze eigentlich nur so eine Sidequest für dich ist und du ja eigentlich ein ganz normaler Familienvater bist, darüber wollen wir nachher noch reden. Wann würdest du für dich sagen, okay, du hast gesagt, du hast Triathlon gemacht, du hast Ironman gemacht, aber dieser dieser Shift zu wirklich diesen extrem langen Strecken, bei denen du stundenlang, teilweise 18, 20 Stunden lang über 60 Kilometer im eiskalten Wasser bist. Was ist da so dieser Day X für dich? Wann hast du da das erste Mal Blut geleckt, dass du gesagt hast, du musst dich abhärten, du musst so trainieren, dass du lange Strecken im kalten Wasser schaffst?
Ja, das war so ein Zufall, ja. Das ist ein Zufall. Ich war im Winter auf Ibiza, also am Mittelmeer, im Winter, das war Februar. Und das ist jetzt rund so 17 Jahre her. Mhm. Und ich war vorher nie im Winter da. Und was so faszinierend ist, also dass das Meer im Winter da einfach so total toll aussieht. Viel toller als im Sommer. Mhm. Außerdem ist dieser ganze Rummel nicht da, diese ganzen Menschen, das ist alles so. Man hat so, wenn man so will, das Meer irgendwie komplett für sich, wenn man dieses Privileg sich erarbeitet bei solchen Temperaturen, weil Mittelmeer hat auch nur so 14, 15 Grad Wassertemperatur. Das ist schon echt frisch. Also für uns so, wenn man aus der Warmduscher-Szene kommt, sage ich immer, ist das schon echt richtig krass. Dann auch, man muss ja doppelt sicher sein, wenn man sich dann noch abstößt und da im Meer, wo man nicht mehr stehen kann, da rausschwimmt. Außerdem ist ja meistens auch keiner da, der einem irgendwie zur Hilfe kommen könnte. So, und diese Einladung habe ich damals so als Challenge genommen, mich abzuhärten, um mir dieses Privileg zu erarbeiten, erschwimmen, dann da in diesem kalten Wasser rumschwimmen zu können. Und nochmal so völliger Ego-Trip, das ganze Mittelmeer so für dich alleine zu haben. Ja? Und als ich dann, habe ich mich ein Jahr lang vorbereitet, Kaltwassertraining und so weiter, und was damals doch total unpopulär war. Also da hat da überhaupt noch niemand irgendwie in irgendwelchen Eistonnen gesessen oder so. Da warst du auch bei mir in meinem Umkreis, da warst du immer nur der, bin ich also so, immer nur der Irre. Ja? Und dann musst du dir, da kriegst du auch keinen Applaus. Also das fand auch keiner so wirklich lustig. Ja? Da, was soll denn das, was machst du da wieder für einen Scheiß und so weiter, weil ich ja im Winter auch in meiner Eistonne da gesessen habe, bis zu 20 Minuten dabei, 0, irgendwas Grad, ja. Ich hatte so einen Notfallplan mit meiner Frau ausgearbeitet, weil die kriegt natürlich nicht so ein Viech wie mich aus dieser Tonne raus, wenn ich irgendwie ohnmächtig geworden wäre oder so, ne? Hypothermie.
Aber bei unter einem Grad 20 Minuten in der Eistonne?
Nein, unter einem Grad, dann gefriert es ja, aber schon so, so 0,8 Grad, ja, genau, vorher die Eisschicht wegkloppen. Man dann da rein.
Boah.
Ja, das ist alles, das geht alles. Ne? Du musst dich da halt nur hinbringen. Du kannst es nicht da sofort von 0 auf 100 da reinspringen. Ich habe mich halt auch so dahin gearbeitet. Und dann bin ich dann ein Jahr später wieder ans Mittelmeer gefahren, eben da auch nach Ibiza, bin dann da rumgeschwommen. Und dann habe ich, also wirklich tatsächlich, da habe ich auf so einer Boje, bin ich zu so einer Boje geschwommen. Die kann man so runterdrücken und sich da so draufsetzen. Mhm. Ne? Und dann fühlst du dich so richtig wie der Herrscher dieser Bucht, wenn du auf dieser Boje sitzt, die auch im Winter da ist. Und dann kannst du alles so überblicken. Und da war ich im Winter ganz alleine auf dieser Boje, bei diesem kalten Wasser. Und da habe ich entschieden, jetzt kann ich auch durch den Ärmelkanal schwimmen.
Krass.
Wirklich, ich schwöre dir wirklich, als ich losgeschwommen bin vom Strand zu dieser Boje, habe ich das noch nicht gewusst. Also als ich auf dieser Boje dann aber gesessen habe, kam auf einmal wie so von so einem Blitz, kam mir das an mir in den Kopf, ey, jetzt Ärmelkanal. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann, danach erst, hatte ich überhaupt von diesen Ocean 7 erfahren und da habe ich auch sofort entschieden.
Das ist die nächste Stufe.
Ja, genau. Ocean 7, super geil. Das ist ja genau das Richtige.
Wie bereitet man sich auf sowas vor? Weil du hast uns jetzt schon mal mitgenommen, so für dein eigenes kleines Projekt da auf Ibiza, dann bist du in die Eistonne gegangen. Aber ich meine, Ärmelkanal, ich glaube, wie weit war diese Boje dann entfernt?
Nein, das waren nur 150, 200 Meter.
Eben, aber ich meine, Ärmelkanal sind wie viel? Ja, 33 Kilometer Luftlinie?
Ja, so. Genau, so 33 Kilometer.
Das ist schon ein kleiner Unterschied.
Man schwimmt natürlich 46 oder so.
Ja.
Ja. Genau, aber ich fand das irgendwie toll, diese Connection mit dem Meer, ja, damals schon, weil es ist immer noch mal intensiver, wenn man da halt so alleine rumschwimmt und das Meer dann so erlebt, halt in dieser Einsamkeit, ne? Und dann in dieser Puristik, weil man schwimmt ja nur immer in Badehose. Also das fand ich einfach total grandios.
Da muss ich ganz kurz einschneiden, so, weil das ist ja so krass, wenn man die Bilder von dir sieht, man denkt da ist ein Riesenteam, als würde man denken, so Neoprenanzug, was weiß ich nicht alles, aber du bist ja wirklich einfach nur in Badehose, Schwimmbrille, Schwimmkappe und du fettest dich noch ein, das war's, oder?
Genau, das geben auch die Regeln vor. Es gibt ja uralte Regeln, in Anlehnung an den ersten Mensch, der das vor 150 Jahren mal geschafft hat, Captain Webb, diesen Ärmelkanal zu durchschwimmen. Und vor 150 Jahren waren noch keine Neoprenanzüge erfunden, deswegen schwimmt man heute auch nur in dieser Badehose. Badekappe ist erlaubt, Schwimmbrille, das war's. Es gibt natürlich heute mittlerweile, es gibt Leute, die haben da 2 oder 3 Begleitboote dabei und dann haben die irgendwelche Shark-Protection-Systeme und funken da irgendwie rum und so weiter. Das ist auch alles erlaubt. Ich mache das nicht. Ich habe da einfach keinen Bock drauf auf dieses ganze Theater. Ich brauche natürlich auch so ein Begleitboot für die Navigation und für die Verpflegung, aber am liebsten bin ich einfach alleine da. Ich habe überhaupt keinen Bock auf das ganze Theater da. Weil nur so komme ich in diesen absoluten Einklang mit dem Meer. Und darum geht es mir auch. Gerade mittlerweile, auch in meiner Rolle als, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen, so als Meeresbotschafter. Und dieses ganze Brimborium da drumherum, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
Und das Einfetten macht man einfach, um die Stromlinienförmigkeit noch zu verbessern? Oder
nee, das Widerstand zu verringern. Es geht eigentlich nur um die Reibung. Man muss sich vorstellen, man macht ja, keine Ahnung, 30, 40, 50.000 Armzüge. Also wenn man sich jetzt da hinstellt und man so einen Arm kreisen lässt, ja, und man macht das irgendwie so 5 Stunden, dann würde man sich komplett wundscheuern. Ja. Und deswegen, dann auch gerade mit diesem Salzwasser, das ist dann mal doppelt übel. Und du hast sowieso schon immer so einen Punk, weil natürlich auch die eine oder andere Qualle mal vorbeikommt. Und deswegen Vaseline, haust dir diese Vaseline drauf. Ich nehme auch immer nur ganz normale Vaseline aus dem Drogeriemarkt. Es gibt ja diese Bilder von diesen Jungs und Mädels, die schmieren sich da mit Lanolin, die sehen einmal aus wie so Gespenster, weil die sich mit diesem weißen Zeug da, mit diesem Lanolin einreiben, aber das ist auch alles nur Kopf.
Du bist richtig der Purist.
Ja, also Vaseline muss schon sein, dass, wenn du da richtig dir was draufschmilzt, dann hält das auch. Das, irgendwann kristallisiert das auch raus oder so, aber das ist schon gut und wichtig. Aber das ist ganz andere Zeug da, das ist einfach nicht meine Welt.
Wie bereitest du dich jetzt, also mal unabhängig davon, ob es jetzt der Ärmelkanal war oder deine ganzen Stationen der Ocean 7, wie trainierst du darauf?
Ja, das ist auch immer, auch da gibt es ja, wie ich bin da am Anfang auch irgendwie ausgelacht worden. Ich habe gar nicht so viel Zeit, also wie andere jetzt, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als da nur irgendwie rumzutrainieren und sich damit zu beschäftigen. Wie gesagt, ich habe meine Frau verheiratet, wir haben 3 Kinder, ich habe meinen komplett regulären Job gehabt, der auch nicht irgendwie um 16.30 Uhr irgendwie zu Ende war, ja, viele Dienstreisen damals gehabt und wohne in Paderborn.
Also, direkt am Meer.
Paderborn, genau. Wenn der Klimawandel noch weitergeht und der Meeresspiegel weiter ansteigt, ist Paderborn irgendwann am Meer. Ja. Im Moment nicht. Mhm. Ja. So, und da muss man sich jetzt auch nicht verrückt machen. Natürlich gehört Schwimmtraining dazu, das ist gar keine Frage. Aber du brauchst jetzt auch nicht für so ein buntes Programm mit irgendwelchen Triathlon- oder Schwimmgruppen da ins Wasser zu gehen. Das kannst du vergessen. Ich meine, das ist ja ganz logisch, da muss man ja nicht Sport studiert haben oder Wissenschaft studiert haben. Wenn du dir sowas vornimmst, und du willst 50 Kilometer schwimmen, da brauchst du keine bunten Programme, dann schwimmst du einfach 2000er mit einer Minute Pause und dann halt stumpf runter.
Mhm. Aber suchst du dir dann einen See, in dem du das machst? Oder
ich schwimme dann halt schon im Hallenbad oder im Freibad. Okay. Ja. Ja, im Sommer schwimme ich auch mal im See da rum, aber eigentlich... Ich schwimme gar nicht so viel.
Gibt es da im Hallenbad in Paderborn schon so eine Linie quasi, die nur für dich abgesteckt ist?
Nein, leider nicht. Ich bin da genauso wie jeder andere Badegast. Das ist auch manchmal, ich schwimme manchmal lieber draußen im Pazifik nachts mit irgendwelchen Tigerhaien als im öffentlichen Badebetrieb. Ich bin da auch schon angegriffen worden,
Was?
Ja, irgendwelche Kinder, Jugendliche, die sich dann gegenseitig reinschubsen, die dann halb auf dir drauf landen, irgendwelche militanten Rentner, die meinen, dass sie für 3,50 Euro das ganze Hallenbad, zumindest die ganze Bahn, auf der sie immer schwimmen. Also das ist echt knallhart.
Ah, dann lieber mit Tigerhaien.
Ich habe da wirklich, im Meer habe ich immer total meine Ruhe.
Wenn du es gerade aber schon sagst, in diesen Vorbereitungen, also klar, das eine ist das körperliche Training, dich dafür fit zu bekommen, ins Hallenbad zu gehen und so weiter. Aber worauf muss man in der Vorbereitung noch achten? Weil du hast ja Strömungen, du hast, wie du es gerade gesagt hast, Haien, Qualle. Ich habe ein paar Bilder gesehen, da bist du mit Walen geschwommen. Es sind ja so viele Faktoren. Worauf muss man da alles achten in der Vorbereitung?
Ja, also es geht eigentlich wie bei diesem extremen Ausdauersport. Und das ist natürlich zweifellos, auch wenn die mentale Komponente deutlich höher anzusiedeln ist. Also die mentale Einstellung ist halt extrem wichtig in diesem Sport, sag ich mal. Aber man hat natürlich diese physikalische Komponente. Und dir bringt ja die beste mentale Einstellung nichts, wenn du irgendwann die Arme nicht mehr voreinander kriegst. Also Schwimmtraining ist wichtig. Man muss natürlich Krafttraining machen, ja, Kraftausdauertraining. Und dann geht es eigentlich auch wie im Triathlon, im Ironman und sowas darum, welche Welchen Power-Output, also welche Leistung kannst du unter extremsten Erschöpfungsszenarien noch generieren? Weil die Situation, der man sich auch stellt, willkürlich ist natürlich, dass man nicht genau weiß, wie lange es dauert, weil entsprechend Strömungen einfach da sind, die auch teilweise, gerade bei meinen neuen Projekten, das sind ja alles Pionierprojekte, Helgoland, nach Helgoland schwimmen, jetzt auf den Seychellen, da gibt es einfach keine Erfahrungswerte. Da kann die einfach, und die Meeresströmungen sind ja auch gerade im Umbruch aufgrund des Klimawandels. Deswegen muss man sich davon lösen, von dieser Erwartungshaltung, wie weit es noch ist oder wie lange es noch dauert. Mhm. Ich bin, als ich in Helgoland geschwommen bin, ja 5,5 Stunden auf der Stelle geschwommen.
Gegen die Strömung?
Genau, weil die Strömung anders als vorberechnet direkt von vorne kam. Mit 2,2 Knoten, das sind so rund 4 Kilometer pro Stunde, und das ist auch mein Tempo. Ich schwimme auch nur 4 Kilometer pro Stunde. Das ist so ein normales Spaziergehtempo. Mhm. Und wenn dann die Strömung von vorne kommt, dann ist Feierabend. Aber stehst du.
Ich meine, du hast ja ein Beiboot dabei, du hast ja auch Experten mit dabei, die du dir ranholst. Hast du da, wenn du gemerkt hast, 5 Stunden auf der Stelle schwimmen, gab es da nicht irgendwann den Punkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt, wir brechen das an der Stelle ab, weil es einfach nur Kräfte zehrt und mich nicht weiterbringt? Oder bist du da so resilient, dass du sagst, nee, das ziehe ich jetzt trotzdem durch, auch wenn ich die nächsten 4,5 Stunden noch auf ein und derselben Stelle bleibe?
Ja, das wusste ich ja nicht. Ich wusste ja nicht, wie lange die Situation geht. Mhm. Ne? Aber ich meine, du hast ja auch nur begrenzte Möglichkeiten. Du kannst natürlich dich da aufregen und dann da rumbrüllen. Aber ich meine, wen willst du anbrüllen? Die Nordsee interessiert sich einfach einen Scheiß für dich. Ja? Also das ist der Nordsee völlig egal, wer du bist und was du da machst und wo du hinschwimmen willst und was du da vorhast. Und die Leute auf dem Boot, ja, das sind super. Ich habe wirklich ein Top-Team. Das sind auch richtige Experten. Ja? Wolfgang Schmidt, das ist irgendwie so ein über 70-jähriger Typ, der war Elblotse, der kennt wirklich alle, wenn der alle Navigationsinstrumente ausfallen kann, dann noch nach Sternen navigieren und so weiter. Torger Brüning vom BSH, vom Bundesamt für Seeschifffahrt. Also ich habe wirklich absolute Top-Leute, aber die können ja auch nichts machen. Das Meer macht einfach mit dir, was es will, und das muss man einfach akzeptieren. Und dann ist das Einzige, was du machen kannst, weil wenn du dich anfängst aufzuregen, ist das natürlich eine Depressionsstrategie. Das Einzige, was du machen kannst, ist einfach weiter schwimmen. Oder du kannst natürlich auch aufgeben. Hast du ja auch immer als Option. Aber ich finde es auch gut, da irgendwie zu schwimmen. Also ich mag das. Ich mag es auch gerne, wenn es so wild ist und Wellen so hoch sind. Ich finde das irgendwie gut.
Nehmen wir uns mal mit, weil jetzt haben wir schon gehört, so die Vorbereitung ist wahnsinnig lang, sehr, sehr intensiv. Und dann weißt du ja gar nicht genau, wann du ins Wasser gehen kannst. Aber irgendwann, wenn die Strömung passt, wenn das Seewetter passt, und dann ist dieser Punkt da endlich da und du stehst am Strand. Was sind dann, also klar, du gehst ins Wasser, aber was sind dann die Etappen auf so einer riesigen Strecke von 50, 55 Kilometern?
Ja, ich versuche immer, jetzt lachst du wahrscheinlich richtig, ich versuche über die Jahre, die ich das jetzt mache, habe ich mir angewöhnt, und das, da strebe ich auch nach, auch so in meiner mentalen Vorbereitung, weil das ist eigentlich so das beste Erfolgsrezept für mich, wenn man komplett loslässt und, jetzt wird es richtig wild, wenn man auch so denkt wie der Ozean.
Okay.
Und der Ozean ist ja, der ist ja schon seit Jahrmilliarden da, und der kennt einfach keine Kilometer und Stunden und Minuten. Das ist dem einfach alles total scheißegal. Ja? Und das haben wir Menschen uns ja auch ausgedacht. Das ist ja alles in unseren Köpfen entstanden, dass eine Stunde 60 Minuten ist, ein Kilometer 1000 Meter oder eine Meile 1600 Meter. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man sich davon komplett löst, das weg einfach auflöst, in seiner Denke auch und in seiner Erwartung, in seinem Anspruchsdenken, was jetzt gleich irgendwie wie zu sein hat. Oder du hast jetzt gerade nach Meilensteinen gefragt. Die kann ich mir natürlich setzen, aber die Chance, dass diese Meilensteine nicht erreicht werden und sich komplett umbenennen oder anders definieren, weil die Situation das nicht hergibt, die ist halt sehr hoch. Und deswegen ist das gut, wenn man das weglässt. Aber ich sage dir auch ganz offen, das gelingt mir mal mehr, mal weniger gut, weil ich natürlich auch nicht frei bin von Gedanken, von Wünschen, von Erwartungen und so weiter. Und das ist gerade in unserer heutigen Zeit auch immer eine gute Metapher, wenn ich zum Beispiel diese Vorträge halte vor Firmen, vor allem den Managern und so weiter, ja, die auch in diesen Prozessen immer gefangen sind. Es ist natürlich schwierig, bei so vielen Einflüssen, deren wir hier ausgesetzt sind, sich mal frei zu machen und so Körper und Geist als Einheit in dem Moment zu haben. Und das ist der Schlüssel.
Dann beziehen wir es jetzt mal nicht auf vom Menschen gegebene Einheiten. Vielleicht kannst du uns aber ein bisschen erklären, wie dieser Prozess, was mit dem Körper passiert, wenn du also so eine lange Zeit im Wasser bist. Das muss jetzt gar nicht nach 5, nach 10 Kilometern oder sowas sein. Aber ich meine, es muss ja auch eine unglaubliche Erschöpfung irgendwann eintreten.
Ja, natürlich. Also du merkst das, klar, man ist 15, 18 Stunden unterwegs bei diesen Bedingungen, meterhohen Wellen, ja, im Salzwasser. Mhm. Und das macht natürlich was mit einem. Dazu kommt auch die eine oder andere Qualle, die man abkriegt. Also ich war zum Beispiel letztes Jahr nach meiner Wattenmeer-Odyssee da in der Nordsee, wo ich diese ganzen nordfriesischen Inseln da abgeschwommen bin, im Mai, war auch arschkalt und dann nur in Badehose, da habe ich so die Hucke voll gekriegt von den Quallen, da war ich erstmal tagelang irgendwie beim Arzt jeden Tag und Blut abnehmen und wegen der ganzen Leberwerte, ne, weil du so viel Gift auch noch in dir drin hast dann, ne. Dazu kommt natürlich das Salzwasser, das macht dich als Mensch, also nicht nur mich, sondern jeden da draußen, wir sind halt überhaupt nicht lebensfähig im Ozean. Das macht dich einfach völlig fertig, ja. Die ganzen Schleimhäute sind kaputt. Du bist natürlich völlig aufgequollen und angeschwollen. Du siehst fürchterlich aus. Wenn du dann nach 18 Stunden aus dem Wasser kommst, siehst du, ich bin ja sowieso nicht so der Hübscheste, aber da siehst du immer so, da bin ich immer froh, wenn mich meine Leute noch erkennen, ja. Also es ist schon immer krass, was das Meer mit einem macht, ja. Aber nach ein paar Tagen, man darf sich dann auch, man muss auch mal Ego mal zurückstellen, mhm. Nach ein paar Tagen, dann das Quallengift baut sich wieder ab, der Körper regeneriert sich wieder und dann ist es wieder in Ordnung. Ja? Aber diese Verschmelzung mit dem Meer hat dann mal seinen Preis.
Das klingt nach einem nicht, also lebensfeindlich ist das Meer alles, also überhaupt nicht, aber es ist zumindest nicht der ideale Ort wahrscheinlich für einen Menschen. Trotzdem hat man ja gewisse Grundbedürfnisse, nenne ich es jetzt mal ganz diskret, ja. Also, so der Körper will ja weiterarbeiten. Du verbrennst Tausende, Abertausende von Kalorien auf diesen Strecken, musst dementsprechend auch Nahrung, irgendwie Energie zu dir aufnehmen, aber zur Nahrungs-, also zur Abgabe muss es ja dann auch wieder kommen. Wie managt man es? Weil du darfst das Boot ja nicht berühren währenddessen, sonst bist du raus. Du musst ja immer weiter schwimmen. Wie macht man das?
Ja genau, man muss also rumexperimentieren im Vorfeld natürlich, was man zum Beispiel vom Boot aus annimmt an Nahrung. Ja? Da gibt es übrigens keine Regeln. Mhm. Also ja, man darf das Boot nicht berühren, aber man könnte sich theoretisch alles angeben lassen. Also ich nehme meistens immer Flüssignahrung, Maltodextrin gemischt mit Proteinen, ja, im Verhältnis 1:3. 0,4 Liter hat dann bei mir so 550 Kilokalorien, kann ich so in 7 Sekunden runterziehen. Und ich, und das ist auch der Punkt, ich kann das auch verstoffwechseln, mhm, unter diesen Bedingungen. Mhm. Und deswegen, also viele Leute schreiben mich dann an, rufen, melden sich aus der ganzen Welt teilweise und wollen natürlich wissen, ein bisschen Erfahrung, was man, eine Empfehlung haben, was man denn zu sich nimmt. Aber das muss wirklich jeder für sich rausfinden und austesten, weil man bei solchen hohen Wellen, bei dem Salzwasser, bei dieser langen Anstrengung einfach gucken muss, was kann ich denn verstoffwechseln unter diesen Bedingungen. Ja, und dann klar, wenn du mal irgendwie pinkeln musst, das macht man natürlich beim Schwimmen. Ne? Also andere Sachen ist bei mir noch nicht vorgekommen. Ja. Ja? Der Körper ist es dann unter Anspannung, mhm, natürlich auch. Ja klar, du brennst da halt richtig was weg.
Weißt du circa, also kannst du es abschätzen? Weil ich denke mal, du gehst jetzt nicht mit irgendwie einer Fitnessuhr da rein.
Nee, also, du hast so 700-800 Kilokalorien pro Stunde.
Okay, krass.
Aber wobei, also nochmal, das Tempo, was du schwimmst, das ist ja auch irgendwie echt, jeder Top-Schwimmer, das schwimmt ja mit einem Bein und einem Arm. Ja? Das ist ja auch irgendwie immer.
Aber vielleicht können wir darauf so kurz eingehen, weil ja auch von der Physis ist ja auch, also es ist ja wirklich was anderes, als wenn du dir jetzt einfach die keine Ahnung, 50, 100 Meter Schwimmer anschaust, die Olympischen. Es ist, du bist ja quasi auch viel mehr auf so Langstrecke gebaut. So, wie, vielleicht kannst du das einmal aufbrechen. Das ist, beides ist Schwimmen, aber trotzdem liegen ja da Welten dazwischen.
Genau, da liegen absolute Welten dazwischen. Aber das Schwimmen, auch übrigens das Open-Water-Schwimmen, das Olympische, hat natürlich mit dem, was ich da draußen mache, relativ wenig zu tun. Weil die natürlich vorne in Küstennähe schwimmen und die haben natürlich auch meistens relativ gute Bedingungen. Jetzt letztens bei der WM in Singapur war das anders. Wasser war extrem warm. Es war ganz schön ruppig da draußen und so weiter. Aber ich sag mal, die schwimmen jetzt ja nicht im offenen Pazifik bei 5, 6 Meter hohen Wellen. Ja? Und dann noch in der Nacht und so weiter. Das machen die natürlich nicht. Das wäre ja auch für so einen Sport irgendwie gar nicht kontrollierbar. Und das ist natürlich etwas, was auch eine andere Technik verlangt. Und ich habe auch, ich komme ja von diesem richtigen Wettkampfschwimmen, ich habe auch meine Technik dahingehend angepasst. Zum Beispiel Zugeffizienz. Ich habe mir dann einfach überlegt, wenn ich meinen Arm einfach noch weiter nach vorne strecke, 5-6 Zentimeter, ich hatte vorhin erwähnt, so 30.000, 40.000 Armzüge, dann macht er eine Amplitude von 6, 7 Zentimetern mal Faktor 50.000, macht natürlich einen Wahnsinns mehr Progress aus. Ja, genau. Und das sind einfach so Dinge, die habe ich mir halt angewöhnt. Ja. Und das sieht jetzt vielleicht nicht so toll und sexy aus, aber es ist halt extrem effizient und halt auch erfolgreich.
Du hast es gerade angesprochen, dieser eine große Unterschied nachts. Du hast meterhohe Wellen, du bist wirklich bei Wind und Wetter da unterwegs. Ich persönlich stelle mir das wahnsinnig gruselig vor. Was begegnet man da alles oder wem, was, wenn du nachts mitten auf dem Ozean bist?
Ja, man darf sich jetzt nicht so vorstellen, dass da jetzt irgendwie der absolute Punk da los ist da draußen. Ne? Gerade weit draußen im Ozean. Das sind natürlich die ganzen Fische, die ganzen Tiere sind natürlich auch immer nur an bestimmten Spots. Ja, so, und wenn du da wirklich zwischen zwei Hawaiianseln schwimmst, da mit dazwischen ist es auch nicht irgendwie, dass da alle paar Minuten irgendwas vorbeikommt. Aber du bist auch definitiv nicht allein. Ja? Mhm. Und wenn was vorbeikommt, gerade da in der Ecke Hawaii, jetzt auch Seychellen, dann ist das auch groß. Also da kommt nicht so, wenn da mal ein Hai kommt, ist das auch nicht so eine Handtaschenversion, sondern dann ist das schon ein ganz schöner Koffer, ja.
Okay. Und wie groß sind die dann?
Ja, ich messe sie natürlich da nicht aus, ja, aber das sind natürlich auf jeden Fall deutlich, deutlich größer als du selbst.
Ja.
Und die haben natürlich auch echt, die strahlen natürlich eine Souveränität aus. Das sucht natürlich auch seinesgleichen. Also das ist schon, oder so ein Wal, ja. Und dann noch nachts. Also das ist ja einfach. Daran gewöhnst du dich natürlich auch nie. Ja? Das ist natürlich, du hast da draußen überhaupt gar nichts verloren. Also das ist natürlich weder dein Zuhause noch irgendwas. Also du bist, das kriegst du ganz klar aufgezeigt, wer da der Meister ist und wer da gerade vielleicht kurz auf Kurzbesuch ist.
Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Du schwimmst durch die Nacht zwischen zwei Hawaii-Inseln und wenn da ein Hai auf einmal auftauchen, also bei dir ist er ja aufgetaucht, aber ich würde mich ja einscheißen.
Ja, aber den siehst du, das abgefallen ist ja, die siehst du ja auch gar nicht. Die sehen ja genauso schlecht. Also ich arbeite mittlerweile auch mit führenden Wissenschaftlern zusammen, unter anderem mit Haiforschern. Und von denen in der Zusammenarbeit habe ich natürlich auch erfahren, dass die Haie, auch jetzt auf den Seychellen, nämlich auch nachts, das sind auch Tigerhaie, Bullenhaie, die sehen nachts genauso schlecht wie wir Menschen. Und da ist natürlich nachts auch, haben wir gerade, ist nicht so viel los. Mhm. Und das guckt man sich natürlich an als Hai. Ich meine, als Hai hast du auch nichts zu verlieren. Ich meine, wer soll dir denn da irgendwie an die Karre fahren?
Ja, aber ja? Du ja als Mensch, der da durchgeht.
Ja, genau, aber das ist ja das Gute, dass so ein Hai dann auch nicht einfach so angreift und der irgendwie wahllos irgendwie da attackiert. Die haben halt auch Zeit. Ja, und die kommen halt dann auch so nah, die rempeln dich teilweise auch an. Und das in der Nacht. Das ist echt immer ganz schön speziell. Also,
du wurdest schon mal nachts von einem Hai angerannt?
Ja, oder? Schon mehrfach. Von diesen Weißspitzen-Hochseehaien, das sind die da draußen echt unterwegs sind.
Ja.
Und die, da kriegst du einfach einmal einen so mit und merkst, oh Gott, ja. Und dann ist natürlich auch weg, du siehst ja auch nichts, ist ja einfach nur dunkel. Ne?
Ja.
Oder noch abgefahren, das ist ja, es gibt so Tiere, die haben Biolumineszenz, die leuchten dann einmal kurz auf, so als Drohgebärde, und dann ist halt alles wieder dunkel. Das ist auch so irre. Die können ja auch mit dir machen, was sie wollen. Ne?
Ja. Boah, das ist krass. Wie, was, also, du hast, glaube ich, das ist eine riesige Diversität an Lebewesen schon im Meer gesehen, aber es waren nicht nur immer Tiere, die dich da erwischt haben, oder?
Nein, nein, nein. Das ist natürlich irgendwie auch wirklich, das gehört auch dazu, leider, muss ich sagen, genau die Dinge live und so direkt wie niemand anders zu erleben, die eben natürlich nicht dahin gehören. Und dazu gehört natürlich einmal dieser ganze Müll, Plastik. Das können sich ja unsere Zuhörer vielleicht auch irgendwie vorstellen, wenn man nachts da draußen unterwegs ist, ist es so unheimlich. Und man ist ja so übersensibilisiert dann für Berührungen. Aber wenn du nachts dann gegen so eine Europalette schwimmst, ja, wo du auch nicht weißt, was das ist. Ja. Mhm. Oder das ist mir 1:1 passiert, ich bin in so eine Plane reingeschwommen, mit dem Kopf zuerst in so eine große Plastiktüte und war komplett eingehüllt von diesem Plastik. Also am ganzen Körper. Oben, ich habe auch keine Luft gekriegt, oben und unten. Und also ich war in der gleichen Situation wie die Tiere. Ja, und das hat mich wirklich auch verändert. Also das ist einfach fürchterlich. Oder man schwimmt an so einer Bohrinsel vorbei. Oder du schwimmst dann auch, du musst gar nicht irgendwie da, keine Ahnung, wohin fahren, in der Nordsee. Du schwimmst da durch diese Fähren und dann kommen diese Schiffe, diese Fährschiffe, das ist auch gar nicht so tief, die wühlen dann die Sedimente auf. Also das ist einfach, das kriegst du alles auch eins zu eins mit. Auch wenn diese Containerschiffe an dir vorbeigehen, dieser Sound, diese Verwirbelung und so weiter. Also das ist, ich bin natürlich dann auch, ich lasse mich halt immer sehr stark ein auf das Meer, weil ich das wirklich vom ganzen Herzen liebe. Und bin dann auch immer so empfänglich dafür. Und das ist einfach immer wirklich schockierend und auch beschämend, weil ich ja auch den Mensch vertrete. Nicht jetzt André Wirsich da, den Superschwimmer oder so, aber ich bin ja auch als Mensch da draußen, ja. Als Mensch, der das zu verantworten hat. Das ist wirklich schlimm. Ich kann wieder an Land gehen, aber die Tiere, die Lebewesen, die da zu Hause sind, die können ja nicht weg.
Wenn du an so einer Bohrinsel vorbeischwimmst, oder ich glaube auch gerade im Ärmelkanal, da ist ja auch krass viel Schiffsverkehr immer, Wasser überträgt Schall ja deutlich besser als die Luft. Wie klingt das? Weil wenn du jetzt in den Gewässern der Seychellen unterwegs bist und nichts ist da, dann klar, du hast das Meeresrauschen und alles. Wie ändert sich dieser Sound dann, sobald du diesen menschlichen Eingriff merkst?
Ja, du spürst einfach und du hörst was irgendwie, du merkst was da offensichtlich auch nicht hingehört, was man irgendwie nicht einordnen kann. Mhm. Also man normalerweise, der Sound, den man so hat, wenn man jetzt kraul schwimmt, ist natürlich stark bestimmt von den Armzügen, die man selber macht. Also die Geräusche, die man ja selber generiert beim Schwimmen. Also man führt die Hand ein, vorne ins Wasser und zieht durch, so ein paar Luftblasen gehen vorbei. Das ist eigentlich so der Grundtonus an Geräuschpegel, den man so hat, ja. Der mehr oder minder auch in einem Rhythmus ist. Mhm. Und wenn natürlich mal ein Wal in der Nähe ist, dann hört man halt irgendwie schon die Geräusche. Oder Delfine, die haben diese Klickergeräusche, das ist auch echt cool, das hörst du auch, ja. Aber wenn man halt eben die Dinge, die du nicht einordnen kannst, und gut, ich mache das ja schon ziemlich lange und habe viele, viele Stunden da draußen zugebracht, das ist immer etwas, was mich wirklich total einschnürt.
Wie ist es mit Walen zu schwimmen?
Ja, das ist jetzt auch nicht so juchzend und super toll, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Ja, nee, keine
ich,
Ahnung.
Wenn, ich hätte da einfach nur Angst.
Ja, wenn, keine Ahnung, Sarah Connor da irgendwie bei so einer Wahltour da irgendwie reinspringt, dann ist das natürlich irgendwie, dann sind die da alle darauf vorbereitet und so weiter, dann ist das einfach was anderes. Aber die Tiere kommen ja zu mir. Also ich schwimme ja von A nach B und die kommen ja zu mir. Und das ist dann immer eine besondere Begegnung. Vielleicht auch, na nicht vielleicht, eine natürlichere, bessere Begegnung, weil die Tiere entscheiden sich dann ja dafür, zu mir zu kommen und da mal vorbeizugucken, was das denn da ist.
Was macht denn dieser Mensch?
Ja, Spinner, aber, ja. Genau, Mensch haben die natürlich vorher noch nie gesehen, wir wissen das da. Mal angucken. Jetzt, als wir auch für die ZDF-Serie da gedreht haben und ich mit dem Walforscher unterwegs war, sind wir natürlich mit dem Boot zu den Walen gefahren. Mhm. Und dann da reingesprungen und das fühlte sich einfach auch nicht richtig an, sag ich dir. Also ich bin kein Fan von diesem Wahltourismus. Es ist natürlich immer gut, wenn die Leute das live erleben, dann kriegen die auch eine andere Bindung. Aber da irgendwie dann da reinzuspringen und da nur um der Bilder wegen dann da rumzuschwimmen, das ist einfach, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an.
Wobei man ja bei dir dazu sagen muss, ihr habt ja eine Doku über dich fürs ZDF gedreht und das war ja aber in einem rein wissenschaftlichen Kontext, da wart ihr ja mit einem Boot draußen und habt versucht, Sonden an den Walen zu platzieren, um wissenschaftliche Daten zu erheben. Das hat ja nicht mal was mit Tourismus per se zu tun, zeigt aber auf der anderen Seite total, wie sensibilisiert du auf das Meer bist und auf diesen Lebensraum, wenn du dafür schon ein schlechtes Gewissen hast.
Ja, also man muss halt immer aufpassen. Auf der einen Seite verurteile ich das jetzt nicht. Ja, also Sarah Connor soll mir das jetzt irgendwie nicht übel nehmen. Ja, die hat natürlich, ist ja auch okay. Die liebt ja auch das Meer, hoffentlich. Ja, und auch die Tiere und so weiter. Aber es ist immer schwierig. Ja? Am besten ist das Meer, wenn keiner da ist. Wenn wir Menschen uns raushalten, gänzlich, dann ist es immer am besten. Und auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, das ist ja auch meine Rolle, den Menschen das Meer halt näher zu bringen, deswegen ja auch immer diese sportlichen Höchstleistungen, die dann diese Aufmerksamkeit generieren, national, international. Aber wo man dann darüber nicht projiziert, also nicht in die Köpfe reingeht nach dem Motto hier, ah, ich bin hier der Superschwimmer, habe irgendeinen komischen Rekord aufgestellt, sondern die Leute wieder in Resonanz zu bringen mit dem Meer und auch mit den Bewohnern. Und dann sind natürlich solche Aufnahmen, die dann entstehen, wenn Leute da mit Walen rumschwimmen, ist natürlich auch wichtig. Aber man sollte einfach nicht vergessen, diesen Respekt und Demut und dieses Anspruchsdenken, was wir als Menschen haben, das mal ein bisschen zurückzustellen. Das hat uns ja auch letztendlich dahin gebracht, an den Punkt, wo wir jetzt gerade sind.
Über deine Rolle als Meeresbotschafter will ich gleich noch reden. Lass uns noch mal kurz ein bisschen in dieser Szenerie, du im Ozean, bleiben. Wie fühlt man sich, du hast ja die Ocean 7 alle beim ersten Mal geschafft, wenn man dann an den Strand kommt, nach 50, 53, 55 Kilometern Luftlinie, teilweise ja noch deutlich mehr durch die ganzen Strömungen. Was geht da in dir vor?
Ja, auch das werden auch Leute wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln, aber ich bin dann gar nicht so happy. Manchmal bin ich sogar traurig, dass es irgendwie vorbei ist. Ja, ja, ja. Also, ja, erstmal muss man ganz klar sagen, wenn man das schafft, dann kann man sich da selber auf die Schulter klopfen und sich da irgendwie abfeiern und keine Ahnung, das ist alles irgendwie nicht richtig.
Das bin ich natürlich für.
Das ist alles nur Trug. Da hast du auch einen Arsch voll Glück gehabt, ja. Und der Ozean hat das irgendwie zugelassen, der hat irgendwie mitgemacht. Also du schwimmst mit dem Meer und nicht dagegen. Deswegen hier, wenn einer sagt, ah, du hast das und das bezwungen, ey, du hast überhaupt gar nichts bezwungen. Ja? Man bezwingt da höchstens irgendwie sich selbst, aber auf keinen Fall irgendwie das Meer. So. Und ja, aber das ist, natürlich ist es auch Erleichterung, auch für das Team. Ich meine, man mutet den Leuten, sich selber natürlich, aber ich sehe mich da selber gar nicht so als der Wichtigste an. Man mutet den Leuten auch extrem viel zu. Auf dem Boot, die sind alle angespannt, ja. Die haben auch natürlich eine Verantwortung, der Skipper, den man ja irgendwie natürlich mit Bootscharter und sowas bezahlt, trotzdem ist der in der Verantwortung, wenn irgendwas passiert, steht der am Seegerichtshof und muss sich verantworten. Und das fällt natürlich immer der Druck ab bei allen. Ja? Und wenn man es natürlich geschafft hat, ist es natürlich auch immer schon toll. Aber man ist jetzt, also ich zumindest nicht, dass man da die Arme hochreißt und dann da eher wieder rumrennt. Außerdem ist man ja auch völlig im Eimer und kann danach sowieso irgendwie nichts trinken und nichts essen, weil man alles kaputt hat vom Salzwasser. Ja? Aber man nimmt also diese Demut und dieses Gefühl mit und das klingt noch Jahre später nach. Das also ist das Schöne.
Es muss ja trotzdem, auch wenn du jetzt sagst, du reißt nicht die Arme hoch und empfindest dich als den geilsten Typen der Welt, da muss doch irre Adrenalin durchschießen.
Nein, das Adrenalin ist doch schon weg. Ist schon lange weg.
Ist schon alles weg.
Das ist doch 10 Minuten schon weg.
Dann lass uns über dieses Mentale sprechen, was du gerade auch schon mit angesprochen hast. Dieser unglaubliche Druck, der da auf einem lastet, nicht nur auf deiner Crew, sondern auch auf dir. Wie bereitet man sich mental auf solche langen Strecken alleine, klar, du hast dein Beiboot, aber am Ende bist du es, André, der da durchschwimmen muss. Wie bereitet man sich da mental drauf vor?
Ich will das mal so beantworten. Ich habe vor vielen Jahren noch, hätte ich das jetzt komplett anders beantwortet, weil da habe ich das so gespürt, wie du es jetzt auch gerade so einleitend gesagt hast. Mittlerweile, und ich glaube, das kann man nicht künstlich herbeiführen, ich bin durch damit, seit einigen Jahren schon, irgendwem, irgendwas inklusive mir selbst, was zu beweisen. Und deswegen habe ich auch diesen Druck nicht.
Okay.
Ich bin völlig frei davon. Ich freue mich. Ich meine, guck mal, ich habe jetzt Seychellen, ich habe jetzt vorgestern irgendwie die ganzen Flüge gebucht für das ganze Team. Ich bezahle das ja alles selbst. Ja. Ja? 15.000 Euro habe ich da erstmal auf den Tisch gelegt. Ich mache die ganzen Dreharbeiten selber, habe überhaupt auch keinen Abnehmer für das Material, also gehe da auch wieder voll ins Risiko. Aber das wird einfach super. Ich freue mich einfach total drauf. Außerdem, die Leute auf den Seychellen in dem Fall freuen sich da drauf. Ja, die freuen sich, das Man of the Ocean, so nennen die mich ja immer, weil die sich meinen Namen überhaupt nicht merken können. André Wirsig, ja, kannst du ja sofort wieder vergessen. Aber ich bin natürlich auch gern Man of the Ocean. So, ich komme dann und das ist einfach, die feiern das einfach total ab. Die finden es einfach völlig super abgefahren. Und mein Team, ja, Jürgen ist über 70.
Weißt du, das ist dein Schwager, der dich immer begleitet.
Mein Schwager, der mich immer begleitet. Das ist natürlich auch so ein Abenteuer. Man kreiert dort für einen ganzen Teil von Leuten, kreiert man so eine Situation, die man mit Geld, also Geld ist immer nur eine Währung, ja, Geld ist natürlich nicht unwichtig und so weiter, aber Geld war mir nie so wichtig wie das, was ich gemacht habe und das, was ich jetzt auch tue. Deswegen habe ich diesen Druck nicht. Es geht um, wenn man auf so einer Mission ist, das ist auch das, was ich in den Vorträgen mal versuche zu vermitteln. Ich meine, du kannst natürlich irgendwo Mission draufschreiben, aber dann heißt es auch lange nicht, dass es auch eine Mission ist. Aber wenn sich das so entwickelt hat über die Jahre und wirklich zu so einer Mission wird, dann ist man selber nur ein Teil von einer größeren Gemeinschaft. Und das ist in meinem Fall absolut so. Deswegen habe ich diese typische, wie vor Jahren noch, diese Drucksituation, habe ich nicht.
Lass uns über genau diese Mission Seychellen sprechen, weil du hast, wir haben es ja schon so ein bisschen durchdekliniert, Ärmelkanal, also erstmal die Boje auf Ibiza, Ärmelkanal, ja. Ocean 7 und so weiter. Und dann hast du gesagt, okay, jetzt ist mein Pioniergeist so richtig geweckt. Du willst einen Weltrekord, willst du aufstellen, Weltrekordversuch. Du hast es schon einmal, schon eigentlich fast zweimal probiert. Beim ersten Mal, also es geht darum, zwischen La Digue und Mahé, den zwei Seychelleninseln, als erster Mensch da durchzuschwimmen. Ich glaube, es sind 53 Kilometer, wie viel sind das?
Ja, genau, netto.
Genau. Und ja, beim ersten Mal hat es nicht geklappt. Und das war, glaube ich, auch die allererste Route, die nicht geklappt hat bei dir. War das ein Wendepunkt?
Ja, vielleicht war das auch mal ganz gut.
Ja.
Ich habe ja Ocean 7 und so weiter alles im ersten Anlauf geschafft, teilweise unter den verrücktesten Bedingungen. Da hatte ich auch noch diesen Druck und vor allen Dingen hatte ich einfach auch diesen Druck insofern kanalisiert, dass ich einfach kein Geld hatte und keine Möglichkeit, ich habe das auch alles neben dem Job und so weiter gemacht, dann nochmal hinzufahren. Und dann haben Jürgen und ich, wir sind ja echt ein absolutes Team, ja, wir haben einfach gesagt, alles klar, wir sind jetzt hier, ihr macht das Boot fertig, wir probieren das jetzt einfach. Ja? Und dann hatten wir natürlich diese Einstellung, die sich dann weiterentwickelt hat, also diese Fusion mit dem Meer, das Meer so zu nehmen, wie es ist, hat mir natürlich extrem weitergeholfen. Aber ich hatte einfach auch nicht die Möglichkeit, weder die Zeit noch das Geld, irgendwie da wochenlang da rumzulungern und darauf zu warten, dass man einen perfekten Tag erwischt. Und ich hatte auch nie einen perfekten Tag. Also ich habe auch immer so richtig die Hucke vollgekriegt, jedes Mal. Und das war natürlich auch übel, weil ich wollte es ja auch schaffen, ja. Und ich habe natürlich auch meine Kämpfe damit ausgetragen. Also das war natürlich auch irgendwie heftig, so eine Gegenwehr vom Ozean da zu kriegen, die es mir immer echt nie leicht gemacht hat.
Was war es am Ende? War es die Strömung oder warum hat es nicht geklappt?
Die Strömung, das Wetter. Wir hatten wirklich Irrsinnswellen da, Wahnsinnswellengang. Und dann irgendwann, als du dann in so einer Windschattengegend warst, wo die Wellen dann deutlich niedriger waren, dann hattest du auch eine Strömung von vorne. Also du hast erstmal 6-7 Stunden lang da irgendwie 5, 6, 7 Meter hohe Wellen, also richtig das Vollprogramm gehabt, wie in einer Waschmaschine. Und dann beruhigt sich das Meer, da denkst du, boah, super geil, ey, danke, Pazifik, jetzt, ne? Und dann kriegst du es nochmal on top. Ne? Also ich war wirklich, ich war beim Therapeuten damit. Ich habe richtig einen weg gehabt. Ja, davon. Ich habe natürlich irgendwann gedacht, oh Gott, jetzt, das Meer hat sich irgendwie gegen mich verschworen, irgendwie das solle ja alles nicht sein, dass ich das, man erschreckt sich ja auch vor sich selbst, also mir ging es zumindest so, man ist erschrocken von sich selber, wozu man in der Lage ist selbst. Wenn man die Grenzen so überschreitet, ich konnte mir zum Beispiel diese Aufnahmen von Neuseeland, Cook Strait, gehört auch zu den Ocean 7, konnte ich mir bis vor wenigen Jahren gar nicht angucken. Ich musste sofort anfangen, habe sofort angefangen zu heulen. Ich konnte mir das nicht angucken. Weil ich total erschrocken war, weil ich mir nicht erklären konnte, wie das überhaupt geht. Auch heute, wenn ich auf der Fähre bin und nach Helgoland rüberfahre, gucke ich die ganze Zeit da raus und kann nur mit dem Kopf schütteln. Ich kann das nicht verstehen. Also ich kann es nicht verstehen, obwohl ich das ja selber gemacht habe. Keine Ahnung, wie es den Leuten geht, die jetzt davon hören und dann beim nächsten Mal mit der Fähre nach Helgoland fahren. Aber das ist das, was ich meine. Man ist dann erschrocken vor sich selbst. Ja?
Du hast in dieser ZDF-Doku auch angerissen und ich glaube danach wurde weggeschnitten, dass du eben so ein bisschen Anflüge von so posttraumatischer Belastungsstörung immer wieder hattest.
Ja,
wie hat sich das geäußert?
Ich hatte richtig Flashbacks. Also so richtig wie, so stelle ich mir das vor, die Leute, die traumatisiert sind durch irgendwelche schrecklichen Begebenheiten, ja, also jetzt gerade heute diese ganzen Krisen, wo viele Menschen ja mittendrin sind, also ich denke so an Leute, die ja da in einer Front sind im Krieg, die da im Gazastreifen, denen da die Raketen da um die Ohren fliegen, die Bomben da einschlagen, ich kann mir nur im Ansatz vorstellen, was das mit diesen Leuten macht. das ist natürlich nicht vorbei. Wenn diese Situation toi toi toi, bitte, bitte, irgendwann da Ruhe. Mhm. Die haben aber in sich dann keine Ruhe. Ja? Und damit professionell umzugehen, das ist einfach gut, wenn man sich da Hilfe holt. Das habe ich auch getan.
Kam das von dir alleine, dass dass du.
Ja. Das ist einfach aufgepoppt. Ja. Also es ist völlig unkontrolliert, es ist aufgepoppt. Und man wundert sich dann, wozu der Verstand dann auch so in der Lage ist. Also das, was der einem dann so vorgaukelt. Also man ist dann auf einmal unter Wasser, man geht irgendwie abends, nachts irgendwie wacht man auf, geht irgendwie in die Küche und kann ich gerade ausgehen, weil alles schwankt und man wie auf dem Boot, wie im Wasser da ist. Also es ist völlig irre. Und das ist genauso realistisch, wie wir beide hier jetzt miteinander reden.
Wie hast du das in den Griff bekommen?
Ja, ich habe echt einen Top-Typen. Dirk heißt er. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Danke.
Und das ist keiner, der dir sagt, was du machen sollst. Dirk Rottmann ist jemand, der eigentlich Analytiker ist. Ja? Der analysiert dich und so deine Art des Denkens und hilft dir zu erklären, wie du das denkst und so handelst, wie du es gerade tust. Und wenn man ein Verständnis davon bekommt, wie man selber so aufgestellt ist, dann kann man natürlich auch, findet man selber die richtigen Instrumente, um sich da einfach zu entwickeln, um das besser zu machen. Und das habe ich wirklich, mache ich sehr erfolgreich seit einigen Jahren. Also ich kann diese Situation praktisch herbeiführen, selber mich aktiv in diese Situation begeben und das dann verarbeiten und dann poppt das nicht mehr einfach so auf.
Crazy.
Und das ist echt eine super Methodik. Also bei mir toi toi toi. Also es geht total gut.
Wir klopfen auf Holz. Wenn man so viel in der Natur unterwegs ist und auch alleine, so, wir haben es gerade besprochen, man setzt sich viel mit der Natur, aber auch mit sich selber auseinander. Was ist da dein größtes Learning?
Das größte Learning ist eigentlich, dass wir, ich rede jetzt mal im Plural, wir als Menschen einfach auch völlig uns nicht so wichtig nehmen sollten. Ja? Wir sind nur hier für so eine Schrecksekunde, ja? Aus Sicht des Ozeans meine ich jetzt natürlich, und tun einfach auch gut daran oder würden gut daran tun, uns selber nicht so wahnsinnig wichtig zu nehmen, uns nicht immer über alles zu erheben, ja? Alles mit unseren auch, sage ich ganz offen, auch mit begrenzten Dingen zu erklären. Ich glaube zum Beispiel, dass die Tiere im Ozean oder auch hier an Land und so weiter viel schlauer und intelligenter sind, als wir Menschen das denken. Ja, wir messen dann irgendwelche Gehirne und irgendwelche Ströme und keine Ahnung was und leiten dann von unseren Beobachtungen dann irgendwelche Dinge ab. Aber ich glaube, da ist einfach viel mehr da draußen, was wir irgendwie nicht sehen, wozu wir als Menschen gar nicht in der Lage sind. Ich meine, da draußen sind ja Dinge, die Tiere, Organismen, die ja unter extremsten Bedingungen seit Millionen überlebensfähig sind. Da kann man doch nicht einfach so dahin gehen und das irgendwie sich da so drüber erheben, dieses Anspruchsdenken, also ich wiederhole mich da haben und da irgendwie seine Hand da dran legen und so weiter. Das ist einfach nicht richtig. Und das nehme ich immer mit von da draußen. Also Demut vor allen Dingen. Das ist vor allen Dingen auch das, was ich versuche in meiner Rolle als Botschafter oder als Sprecher auch für den Ozean, den Leuten, gerade auch den Politikern mitzugeben. Also das Schwimmen auf den Seychellen ist ja auch eine politische Aktion. Das ZDF hat immer diesen Weltrekord, ja, das ist ja immer in dieser Sportwelt immer total wichtig, aber das ist mir wirklich komplett egal. Natürlich ist es irgendein Weltrekord, wenn du als erster Mensch da irgendwas machst, aber das ist eigentlich ein Witz. Ja. Wahrscheinlich ist es in ein paar Jahren auch ein Weltrekord, wenn du als erstes mit Nagelbettentzündung da irgendwo auf dem Everest gestiegen bist, dann ist es auch ein Weltrekord. Ja. Also da bist du halt der Erste, der, keine Ahnung. Aber das ist doch total, das ist doch überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist doch einfach, diesen Perspektivwechsel zu vermitteln und die Leute nicht durch Leistungen zu beeindrucken, weil dafür gibt es viel bessere Leute. Auch in dem, was ich tue, gibt es viel bessere Leute. Die schwimmen ja viel besser, sehen viel besser aus und so weiter. Ja, aber dieser Perspektivwechsel, das ist wichtig.
Du hast für diese Mission aber auch ein riesiges Risiko auf dich genommen. Du hast Frau, ich glaube, drei Kinder zu Hause, ne?
Ja.
Einen wahnsinnig süßen Hund. Nein, es ist ja ein wirklich saugefährlich einfach, was du da gemacht hast. Wie hast du das Risiko für dich da abgewägt?
Ja, man macht sich natürlich Gedanken im Vorfeld. Man bespricht das natürlich, die Familie muss nicht, weil niemand muss irgendwas, aber soll, ist es natürlich gut, wenn die dahinter stehen. Das tun die in meinem Fall, aber auch mal mehr, mal weniger. Das sage ich auch ganz offen. Also das geht ja auch in der ZDF-Serie, das habe ich auch bewusst so, wollte ich das auch, dass man mal eine Dinge zeigt, Einblicke gibt, eben nicht nur, dass alles wie super man ist und wie toll und wie perfekt alles ist. Das ist natürlich auch bei uns nicht, wie bei jedem anderen auch. Also wir hatten auch richtig harte Phasen als Familie mit meiner Leidenschaft, mit meinem, ja, Wahn will ich jetzt nicht sagen, aber mit meiner Mission, die einfach auch die Familie unfassbar belastet hat. Auch gerade meine Frau, ja, die auch echt aus gutem Grund kurz davor war, sich von mir zu trennen. Aber wir haben das irgendwie hingekriegt. Ja. Und das ist das Wichtigste für mich. Also wenn die Bedenken jetzt so ernst, auch die meiner Kinder oder auch die meiner Leute um mich herum, dann würde ich das, also so weit geht der Ego-Trip nicht. Dann, ich bin da, wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen, ich bin da im Reinen mit mir selbst. Ja, man geht das Risiko ein, ich hatte vorhin finanziell angesprochen, das ist auch ein Faktor, der nicht außen vor ist. Ich meine, wir alle müssen Rechnungen bezahlen und irgendwie, ich kann jetzt auch nicht irgendwie in Schönheit hier, aber man geht natürlich auch ein echtes Risiko ein, dass man nicht zurückkommt.
Du kannst ja immer auf einmal im Meer verschwinden. Genau. Und dann wart er nie
mehr gesehen. Aber ich kann auch gleich verschwinden, weil ich ja gleich von hier irgendwie weiterfahren muss mit dem Auto. Und das ist eigentlich, ich weiß gar nicht, ob das weniger Risiko ist. Nur darüber machen sich die Leute, die meisten Leute da draußen, überhaupt keine Gedanken. Die haben keine Patientenverfügung, die haben teilweise kein Testament, die haben irgendwie 1000 ungeregelte Dinge. Und bei allen Verrücktheiten, das habe ich nicht. Ich habe das echt geregelt. Und wenn ich da am 25. losfliege, da überlege ich mir ganz genau, was musst du noch irgendwie regeln, machen, anrufen. Ja, hast du alles geregelt? Das ist mal gut. Dieses Bewusstsein, auch jeder für sich, dieses Bewusstsein, weil das gilt für uns alle, dass das Leben natürlich weitergeht, wenn es für dich nicht mehr weitergeht.
Also habt ihr so konkret dann auch den Worst Case in der Familie besprochen?
Ja, na klar. Ja, natürlich. Das sei, aber nochmal, verflixt nochmal, warum macht das nicht jeder mal da draußen? Natürlich will ich zurückkommen. Natürlich will ich weiterleben und so weiter. Das ist doch überhaupt keine Frage. Aber einfach mal sich mal darüber Gedanken zu machen, dass das auch mal schief gehen kann. Und nochmal, also toi, toi, toi an alle da draußen, ja, nicht falsch verstehen. Aber das kann uns alle ereilen. Ich meine, der Friedhof ist voll von Leuten, die haben sich den Tag heute auch anders vorgestellt.
Du hast gerade gesagt, der Ego-Trip geht nicht so weit, dass du dich über deine ganze Familie stellen würdest. Aber gab es mal den Moment, wo deine Kinder gesagt haben, Papa, lass es für uns?
Nein. Nein. Nein, nein, das gab es nie. Das hat Beate auch nicht gemacht. Alleine diese ganze Entwicklung, die das auch so über den Rand praktisch der Akzeptanz gebracht hat, also meiner Familie, auch gerade meine Frau, das geht voll auf mein Konto. Also das ist irgendwie echt, du verlierst dich natürlich auch. Ich will es gar nicht entschuldigen, aber ich verliere mich dann im Ozean oder in dem, was ich da mache, und andere verlieren sich vielleicht in ihrem Job, in ihrem Hobby, in keine Ahnung wo drin. Und das ist natürlich immer schwierig. Auf der einen Seite muss man natürlich einlassend sein auf etwas. Ja, das ist eine gute, ich finde es auch immer toll an Menschen, die so voller Leidenschaft sind und natürlich auch mal so diese Zukunftseuphorie haben. Und natürlich muss ich mir auch irgendwas einreden. Ich muss mir irgendwie einreden, dass irgendwie, ja, dass das Geld, was ich jetzt da rein investiere, da aus der Familienkasse nehme, wieder sozusagen, dass ich das schon irgendwie wieder reinhole. Dann, wenn ich da nachts am Strand stehe und da rausgehe, muss ich mir natürlich einreden, dass der Indische Ozean und ich so dicke sind. Und dass die ganzen Haie da draußen auch irgendwie meine Kumpels sind und so weiter. Ja? Natürlich, das geht, du musst dich auch ein bisschen selber verarschen. Sonst, wenn ich mir da stehen würde und mir genau rational, sachlich vorhalte, was jetzt gleich alles passieren kann, dann muss ich wirklich zu Hause im Bett liegen bleiben.
Jetzt bist du ja aber nicht nur Vater, du bist ja selber auch Kind deiner Eltern. Was sagen die zu deinen ganzen Abenteuern?
Ja, also mein Vater findet das total super. Ja? Der feiert das richtig ab. Kommt aber nicht mit jetzt zu diesen Trips oder so, weil er sich auch stark um meine Mutter kümmern muss, die gesundheitlich ein bisschen angeschlagen war und jetzt auf einem deutlichen Weg der Besserung ist. Aber die finden das auch gut. Die sind stolz irgendwie und das ist natürlich auch ein schönes Gefühl. Ja? Aber das ist jetzt nicht so, auch dass wir die ganze, dass mich die Leute da irgendwie anfeuern und mir da irgendwie Applaus klatschen oder so. Ja? Das ist, ich schätze das auch sehr, muss ich sagen. Also meine Frau Beate, die ist ja Krankenschwester im Krankenhaus Gefäßchirurgie, die ist natürlich richtig abgekocht. Und da kriegst du jetzt keine Wehleidsbekundigung, wenn du da irgendwie da qualmzerstochen nach Hause kommst oder so. Das ist
Hat
irgendwie.
sie alles schon gesehen.
Ja, die sieht natürlich noch ganz andere Sachen da. Und ich finde es auch gut, wenn man da zu hoch gehypt wird und da, dann, das ist nicht gut.
Wir haben es vorhin schon immer wieder angeschnitten, da will ich jetzt nochmal tiefer drauf reingehen. So normalerweise haben Extremsportler, die solche Sachen durchziehen, richtig Fettkohle hinter sich, dicke Sponsoren und so weiter. Du machst das alles alleine. Du hast, glaube ich, über 140, 150k, wenn nicht noch viel mehr, kannst du gleich erzählen, von deinem privaten Geld reingesteckt und das Ganze noch neben einem ganz normalen Vollzeitjob gemacht. Hast du noch gepennt? Wie sah dein Leben da aus?
Also, ich habe mir das ja auch nicht ausgesucht, ja, aber damit spiegele ich halt auch den größten Teil unserer Gesellschaft wider, ja. Die meisten Leute von uns müssen halt arbeiten gehen, um Geld zu verdienen. Das ist immer alles weg, spätestens am Monatsende, ja, oder schon nach der Hälfte des Monats, ja. Die haben Verantwortung, die haben im besten Fall eine Familie, ja, und haben eine doppelte Verantwortung, natürlich auch finanziell und so weiter. Und haben natürlich auch irgendwie Wünsche, Leidenschaften, wollen irgendwie noch was Cooles machen nebenher. Und ich habe das mal besser und mal weniger gut hinbekommen über all die Jahre bis heute. Und ja, ich jongliere da aber auch teilweise, ich laufe auf so einem Drahtseil natürlich ohne Netz und doppelten Boden.
Ja, aber ich meine,
Also.
die meisten Leute, die einen Fulltime-Job haben, die schaffen es ja nicht mal unter der Woche mal so ein bisschen zum Sport zu gehen, mal ein bisschen laufen zu gehen oder so. Und ich meine, du hast ja riesige Projekte währenddessen noch gestemmt. Wie ist denn diese Gleichzeitigkeit? Du hast ja überhaupt kein Leben mehr dann daneben.
Ja, doch, aber ich will mich jetzt auch nicht über andere Leute erheben oder mich jetzt irgendwie, dass ich jetzt hier mehr Disziplin habe oder was anderes. Aber es sind natürlich auch so Skills, die man damals aus dem Sport irgendwie mitgenommen hat. Man ist dann vielleicht doch disziplinierter, fokussierter und hat verstanden, dass man einfach auch die Komfortzone da verlassen muss, um sich diese Räume dann zu erarbeiten oder zu eröffnen, wo man dann halt dieses Training macht. Und das ist natürlich dann halt außerhalb von jeder Komfortzone. Also sprich abends oder im Regen oder am Wochenende, wenn die früher aufstehen, später ins Bett gehen, was auch immer. Ja? Aber das geht. Wenn man das richtig will, dann geht das alles. Und ja, finanziell ist natürlich immer so eine Sache, weil das sehe ich als wir sind halt eine Familie. Und das ist halt wie das Geld, was ich auch reinbringe. Und ich habe ja auch gutes Geld verdient in meinem Job. Ich hatte wirklich einen hochdotierten Job, aber es ist trotzdem immer alles rausgeballert worden. Ja? Und ich habe aus dieser Dilemmasituation, keine Sponsoren zu haben, habe ich so eine Tugend gemacht. Und das hilft mir jetzt natürlich extrem weiter, weil ich einfach frei bin von irgendwelchen Labels. Wenn ich zum Beispiel jetzt mit dem Präsidenten auf den Seychellen spreche, wenn ich jetzt im Bundesausschuss für Klima- und Artenschutz bei der Bundesregierung mitarbeiten darf. Das ist natürlich gut. Und dass man eben keine Sticker da drauf hat und für irgendwelche Leute. Ich habe natürlich schon ein paar Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, für die darf ich Markenbotschafter sein, die repräsentiere ich dann auf bestimmten Ebenen, aber halt ohne diese klassischen Sport-Sponsor-Verbindungen einzugehen. Und das ist mir auch echt wichtig. Das ist mir wirklich die Leute mitzunehmen, auch wirklich was zu verändern, was verändern zu wollen, ist mir einfach wichtiger.
Die Freiheit, wie du sie
Ja.
im Ozean auch spürst.
Ja, genau.
Du hast gerade schon gesagt, früher aufstehen, später ins Bett gehen, härter arbeiten. Kannst du auch mal so richtig loslassen und entspannen?
Ja, kann ich auch, aber fällt mir schwer. Mein Kopf ist natürlich immer voll. Ich habe das auch einfach gerne. Ich brauche so ein Grundrauschen. Ich brauche diese Herausforderung. Das ist irgendwie total schön für mich. Und ich habe das nie. ich bin jetzt 53, ich bewundere wirklich, das meine ich ganz ernst, ich würde das auch gerne können. Ich war neulich jetzt an so einem hammermäßig geilen 5-Sterne-2-Kometen-Wellness-Hotel zum ersten Mal in meinem Leben. Und ey, ich kann das nicht. Ich kann kein Wellness. Ich schaffe das einfach nicht. Ich war schon beim Frühstück, wirklich, da habe ich fast geweint, weil ich so ergriffen war von dem ganzen Essen. Ich kann das gar nicht fassen, was es da alles zu essen gibt. Das war schon zu viel. Also es war alles schon zu gut. Ich war völlig überfordert. Beim Abendessen noch mehr. Also da hatte ich schon fast gar keinen Hunger mehr, weil das alles zu viel war irgendwie und zu gut war. Und ich bewundere die Leute, die dann zu so einem Ort fahren und dann auf einmal da in so einen Wellness-Modus kommen und dann so einen Bademantel anziehen. Das finde ich irgendwie toll. Aber ich schaffe das nicht.
Lass uns doch mal auf diese Schellen zurückkommen, wie du es bald auch wieder machen wirst. Der erste Versuch, wir haben es vorhin schon kurz angeschnitten, hat nicht geklappt. Da war einfach zu viel Wellengang, zu viel Strömung. Dann wolltest du es nochmal ein zweites Mal dieses Jahr probieren. Das hat dann aber auch nicht geklappt. Du hast eine Diagnose bekommen, eine ziemlich miese, Vorhofflimmern, dann auch noch OP. Was hat das mit dir gemacht?
Ja, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ich mir jetzt irgendwie dass ich da in so ein Loch gefallen wäre. Das war zu keiner Zeit der Fall. Ja? Vielleicht war es auch mal ganz gut, irgendwie mal klar aufgezeigt zu bekommen, so pass mal auf, jetzt bei aller Härte, jetzt sind wir hier Feierabend, das schaffst du jetzt mal nicht. War auch mal ganz gut. Ja? Ich habe jetzt auch keine Rechnung offen, aber irgendwie diesen Wunsch, das nochmal erleben zu dürfen, mir diese Chance, es geht ja nur um eine Chance, ich weiß ja gar nicht, ob das funktioniert. Ja? Und das war schon relativ schnell dann da, dass man nochmal diese Chance sucht. Das ist tatsächlich so, dass das natürlich dann kam noch dieses, wir wollten das eigentlich in diese ZDF-Serie einbetten, das war ja auch so der rote Faden. Dann kam halt diese gesundheitliche Nummer dazu. Und da ist natürlich da muss ich auch mal ganz selbstkritisch sagen, ist dann vielleicht nicht so schlau, dass man immer von sich selber diese hohen Ansprüche hat, diese Härte an sich selbst angelegt hat, die Dinge auch so wegschiebt und dann alles versucht, irgendwie mit Ingwertee irgendwie zu kurieren und dann nicht zum Arzt zu gehen über Monate und dann wahrscheinlich eine verschleppte Lungenentzündung hatte. War ja nicht so schlau.
Hat sich's angekündigt? Gab es Warnsignale?
Ja, bestimmt, aber ich habe gedacht, ach, komm her hier, paar Ricola und irgendwie ein bisschen Ingwertee und dann wird das alles schon wieder.
Es zieht in der Brust und dann ein paar Ricola.
Ja, genau, aber ich meine, das ist natürlich immer diese Gefahr, wenn man dann sich selber immer über die Grenzen treibt, dann ist man natürlich irgendwie nicht so sensibel. Wo andere dann schon längst zum Arzt gegangen wären, meint man dann alles immer selber hinzukriegen. Und da hat mein Körper mir mal echt aufgezeigt, dass jetzt mal richtig Feierabend ist. Und dann hatte ich dieses Vorhofflimmern, was ich auch schon früher mal hatte, aber das ist dann halt irgendwie immer nach einem Tag oder so weggegangen. Ich bin sogar mal Halbmarathon damit gelaufen.
Ich glaube, das sollte man nicht machen. Ich bin kein Arzt, aber ich glaube, das sollte man wirklich nicht machen.
Auf keinen Fall. Um Gottes Willen, das ist einfach nur völlig bescheuert, ja. Da bin ich halt ein paar Kilometer zu Fuß gegangen, weil ich dann ja 180er Puls hatte da, weil das Herz schlägt ja bis oben hin. Mhm. Und dann habe ich das irgendwie wieder weggedrückt gekriegt und ein bisschen weitergelaufen. Völlig bekloppt. So, aber letztes Jahr ging das gar nicht mehr weg. Also ich hatte wochenlang, monatelang diese, und das macht natürlich was mit dir. Ja? Also du bist überhaupt nicht, du bist in keinster Form belastbar. Also ich habe diese Pulswerte gehabt in der Nacht, am Tag, in den Ruhephasen. Ich konnte, wenn ich mit unserem Hund spazieren gegangen bin, musste ich Pausen machen. Also das hat mich richtig weggeschossen. Aber dann, toi, 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 ja, ich musste erstmal wieder einen Hausarzt finden. Mein alter Hausarzt hatte mich rausgeschmissen, weil ich so lange nicht da war.
Okay.
Ja, so ist das hier in Deutschland mittlerweile. Da habe ich dann angerufen und gesagt, hey, hier, ich bin's, ich muss mal irgendwie vorbeikommen.
Also, wer sagt
denn? So ein normaler Hausarzt sagte dann, ey, nee, Moment mal, die Frau da an der Rezeption, sie waren ja schon so lange nicht mehr bei uns. Das letzte Mal irgendwie vor 2,5 Jahren. Ich sage, ja, aber ist doch gut, ne, wenn ihr so viel zu tun habt, wenn man nicht so oft.
Nee, ist nicht gut, wenn man so viele Anzeigen schon hat.
Da haben die mich rausgeschmissen und da habe ich gesagt, nee, wir nehmen keine neuen Leute auf. Da habe ich gesagt, aber ich bin doch nicht neu.
Aber wie hast du dich dann zurückgekämpft von, also ich meine, du hast dich dann operieren lassen, hast dich unter das Messer
gelegt?
Ja,
genau. Ich hab dann halt irgendwie dann hat man natürlich wirklich gute Kontakte, Leute, die einem wohlgesonnen sind, die entsprechend ausgebildet sind und Connections haben und so weiter. Und dann hat das wirklich ganz toll funktioniert. Und ich habe diesen OP-Termin relativ schnell bekommen. Und die haben das einfach, seitdem sind diese Symptome einfach komplett weg.
Voll gut.
Und ich konnte das Training wieder aufnehmen. Habe jetzt auch, weil ich ja jetzt nur Seychellen geplant habe, im warmen Wasser habe ich auch irgendwie mal die Chance auch genutzt, mal 20 Kilo abzunehmen. Das tut auch echt gut. Also der Prozess des Abnehmens natürlich nicht, ist ein absoluter Albtraum. Aber einfach mal so leichter unterwegs zu sein, ist einfach eine tolle Sache.
Ich habe so den Eindruck, ich habe ja das große Glück, mich mit sehr inspirierenden Leuten hier unterhalten zu dürfen, aber wirklich alle Menschen, die mal auf so richtig ernst dem Tod ins Auge geschaut haben, sei es durch eine Diagnose oder sei es im offenen Meer oder in ganz anderen Situationen, die haben irgendwie einen anderen Blick aufs Leben, weil sie wirklich mal gesehen haben, was auch auf der anderen Seite sein kann. Einen viel optimistischeren, einen viel positiveren. Hast du ein paar Tipps für uns? Ich meine, du bist ja Botschafter, du hältst deine Vorträge, wie wir so ein bisschen positiver durchs Leben gehen können?
Ja, indem ihr einfach nicht abwartet, dass es einen Impuls von außen gibt, der euch dann in diese Situation des Überlegens bringt über euch selbst. Also man muss ja bitte keine Krebsdiagnose kriegen, um das Verständnis, dann das Bewusstsein zu haben, dass das Leben, was wir hier zur Verfügung haben, etwas ganz Besonderes und Schützenswertes ist. Ja, man muss nicht irgendwelche Horrorerlebnisse haben, irgendwelche Unfälle oder sonstige Schicksalsschläge, um halt mal genau zu diesem Punkt zu kommen, um über diese Dinge, die ja jeden Tag eigentlich da sind um uns herum, auch Glück ist einfach immer irgendwie da im Kleinen. Und oftmals sind die Leute so in ihren Gedanken irgendwie verhaftet und so also engstirnig unterwegs, dass man das kleine Glück, was rechts, links ist, neben einem in andere Leute, die man tagtäglich irgendwie begegnet, die man vielleicht mal irgendwie ein Lächeln schenkt, das kriegen die Leute nicht mehr mit. Und das wäre irgendwie schön, wenn man sich von da draußen auch nicht so verrückt machen lässt. Wir haben nun mal einfach alle diese Strömungen, sag ich jetzt mal, ja, genau wie ich dann diese Meeresströmung. Aber wir haben alle diese Strömungen, die wir nicht kontrollieren können. Und da ist es einfach gut, sich auf das zu konzentrieren, was man selber irgendwie beeinflussen kann. Und das ist einfach jede einzelne Tag, jede einzelne Stunde kann man sich selbst irgendwie beeinflussen. In die eine oder in die andere Richtung. Und aus dieser Ohnmacht rauszutreten und wieder in so dieses Aktive zu kommen, das ist einfach irgendwie der Schlüssel.
Ist das auch das, was du deinen Zuschauerinnen und Zuschauern bei den Vorträgen, die du hältst, mitgibst?
Ja, genau. Also ich gerade jungen Leuten gebe ich so ein Stück weit, versuche ich immer diese Zukunftseuphorie, nenne ich das irgendwie, mitzugeben. Einfach angesichts natürlich der ganzen Krisen und Situationen da draußen gibt es einfach so diese Vorstellung von einer besseren Welt, ja, an der man irgendwie glauben und festhalten muss, ohne die anderen Dinge natürlich jetzt irgendwie einfach wegzuschieben. Mut natürlich so als Haltung zu haben, ist auch wichtig, weil man darf auch nicht unterschätzen, erstmal was das mit einem selber macht, aber auch mit seinem Umfeld. Ja? Die Leute da draußen haben einfach nur mal Angst, gerade junge Leute, ganz, ganz junge Leute, kleine Kinder haben Ängste und die spüren einfach, wenn da jemand ist, der authentisch ist, echt ist, positiv ist, aufgeschlossen ist und das gibt denen was. Ohne, dass du mit denen redest. Also teilweise Kinder, die noch gar nicht sprechen können, die spüren das aber.
Was ist auf deinen Vorträgen der größte Aha-Moment bei deinem Publikum? Weil du spürst ja, es wird ja wahrscheinlich immer wieder so ein, zwei Momente geben, wo das Publikum relativ ähnlich reagiert. Wo denken die sich so, ah, okay, das ist wirklich was Neues. Weil jetzt mal so Real Talk, jeder mit einem gesunden Menschenverstand weiß ja, dass eine Europalette nichts im Ozean zu tun hat.
Ja, da gibt es immer ganz viele Aha-Elemente bei den Leuten. Es ist immer auch echt schön, wenn die dann irgendwann merken, dass es ja gar nicht um mich geht, der da vorne spricht, sondern das ist immer richtig auch lustig. Ich erzähle auch dann Geschichten, was eigentlich nicht funktioniert hat und so weiter. Aber die schönsten Momente sind immer, wenn die Leute dann sehen, oh Mann, der redet ja irgendwie gerade über mich, Also das ist ja, auch wenn ich selber vielleicht nicht da im Meer rumschwimme mit irgendwelchen Haien, aber ich bin ja auch schon Haien begegnet. Ich war ja auch schon in solchen Strömungen. Ich habe ja auch so einen Jürgen an meiner Seite. Ich habe ja auch schon irgendwie so völlig verrückte Sachen gemacht. Ich bin ja auch schon mal irgendwie in solchen Situationen gewesen, die aber irgendwie dann Anlass waren natürlich. Ja? Ich habe ja auch solche Leidenschaften in mir. Vielleicht gerade mal kurz vergessen. Und wenn die Leute das dann wiederentdecken, das ist cool.
Ich glaube, du machst es einem wahnsinnig schwer, Ausreden zu finden. Weil, weißt du, du bist wahnsinnig relatable, finde ich super, also super authentischer Typ einfach. Und ich denke mir so, bei anderen Menschen, die so wahnsinnig, die einfach schon Kohle von ihrem Background her haben, Sponsoren und so weiter, die einfach so ganz entkoppelt von der restlichen Welt wirken, dann denkt man so, ja, die haben ja eh den ganzen Tag Zeit, um sich darum zu kümmern. Bei dir ist es so, okay, Fulltime-Job gehabt, drei Kinder, alles so zusammen. So, da findet man gar keine Ausreden
mehr, wenn man nicht gesehen hat. Aber ich meine, nochmal, wenn jetzt einer da irgendwie ein paar Millionen geerbt hat oder irgendwelche drei Mehrfamilienhäuser in München und so weiter, das sei ja mir, um Gottes Willen, das ist ja mir auch vergönnt. Ja? Ich habe ja auch ein paar Leute in meinem Freundesbekanntenkreis, die haben auch, ey, Kohle, bis der Arzt kommt. Ja? Das ist doch super. Ich freue mich einfach für die. Das ist doch toll. Die Frage ist doch immer nur, was machst du dann damit? Ja? Und wem willst du hier was beweisen die ganze Zeit? Und gut ist einfach, wenn man irgendwann da reinkommt, dass man einfach wirklich auch komplett authentisch sein kann und nicht mehr versucht, irgendjemand anders zu sein. Es irgendwelchen Leuten recht zu machen. Das ist einfach die absolute Freiheit und wie total super. Außerdem habe ich gar keine andere Wahl. Ich bin gar nicht so gut. Ich würde das gar nicht schaffen, anderen Leuten irgendwas vorzumachen, weil das würde ich gar nicht hinkriegen, selbst wenn ich das wollte. Da habe ich auch gleich damit aufgehört. Ich war auch in der Schule damals immer so schlecht, weil ich irgendwie in meiner Freizeit irgendwie alles andere gemacht habe, lieber als Hausaufgaben.
Also sind wir schon zwei.
Dass ich, wenn ich konnte mir das gar nicht leisten, bei so einer Klausur nervös zu sein, weil dann wäre ich ja noch schlechter gewesen. Also habe ich dann da Gas gegeben und habe dann eine 2, wenn es gut lief, oder mal eine 3 geschrieben, manchmal auch eine 4. Ja? Aber mein Nachbar oder meine Freunde, Klassenkameraden, die dann von morgens bis abends da rumgelernt haben wie die Irren und dann total nervös waren, die haben dann auch eine 2 geschrieben. Dann habe ich dann irgendwie, dann mein Sitznachbar und Kumpel, heute noch irgendwie Stefan, habe ich gesagt, ey, sag mal, da hat er sich dann gefreut, dass er eine 2 Minus hatte. Da habe ich gesagt, ey, da freust du dich jetzt drüber, du hast doch gelernt wie so ein Irrer. Also wenn ich mal so lernen würde wie du und ich mindestens dann eine 1 oder eine 2 plus schreibe, da wäre ich ja total wie ich, ausrasten.
Der Meister der Effizienz, wie ja, mit deinen Armzügen beim Grauen. Genau. Ja, alles perfektioniert. Was ich mir in der Vorbereitung gefragt habe, weil du so viele Menschen mobilisierst mit deinen Vorträgen, du hast mittlerweile ja auch wirklich durch diese ganzen extrem krassen Versuche richtig Öffentlichkeit für dich und dein Thema geschaffen. Siehst du dich als eine Art Aktivist?
Ja, ich sehe mich schon als jemand, der halt was macht und mehr und darüber freue ich mich auch wahnsinnig. Wobei, ja nochmal, ich habe jetzt irgendwie, immerhin, aber ich habe jetzt, glaube ich, 22.000 Follower bei Instagram. Ja, das ist irgendwie, ich habe aber sehr gute Wahrnehmung halt irgendwie in andere Kreise. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn wir auch irgendwie bei Instagram irgendwie mal ein paar Leute mehr hatten, die
folgt einen folgen.
Ja, ey, folgt
mal rein,
echt cool. Komm, wir machen. Ich würde mich riesig freuen. Ich gehe euch ja nicht auf den Sack. Ja. Aber ja, man tut einfach etwas aus dieser Leidenschaft heraus und das nimmt die Leute mit. Weil die Leute merken, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, bei jemandem wie mir merken die Leute, dass ich das ja sowieso mache. Die wissen einfach genau, du kannst das mitmachen oder nicht, aber der Typ, der macht das sowieso. Und das ist der Unterschied. Viele Leute kommen und wollen immer irgendwas und erzählen denn ja das und das und das und dann mache ich, wenn ich das und das und das habe, dann mache ich das und das. Aber ich mache das ja einfach.
Ja.
Und es fühlt sich auch echt gut an.
Tu es auch, wenn niemand zuschaut. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Davor möchte ich aber noch über eine Sache reden, die du vorhin schon angeschnitten hast. Du hast vor ein paar Tagen jetzt hier vor dieser Aufzeichnung einen Anruf bekommen. Einen sehr unalltäglichen, den die meisten von uns normal people so noch nicht bekommen haben, nämlich von der Bundesregierung. Was hat es damit auf sich?
Ja, es ist so, dass es so eine Expertenkommission geben wird zu Fachthemen, in dem Fall halt zum Thema Artenschutz, Biodiversität und Klima, so ein Arbeitskreis, und in den bin ich einberufen worden. Und das ist natürlich echt toll. Also das ist ja einfach, also ich kann mich ja nur wiederholen, ja. Ich bin natürlich kein Politiker, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein Forscher oder sonst. Ich bin einfach André Wirsig, ja, der da draußen voller Leidenschaft rumschwimmt und natürlich die Dinge erlebt und diese Emotionen mit einbringt. Und dass das auf so einer Stelle auch irgendwie Gehör findet und für so wichtig erachtet wird, dass man halt in so einem Kreis, ich weiß gar nicht, wer da noch mit drin ist, aber wahrscheinlich irgendwie hochrangige Leute, da mitarbeiten kann, das ist einfach toll.
Aber wie ist es, also, ich kenne es dann, ich ziehe in meinem dummen Kopf dann irgendwie eine Parallele, wie wenn der Bundestrainer jetzt so anruft und sagt, André, du bist im Team. Wer hat dich da angerufen?
Ja, das ist das Sekretariat von Dr. Carsten Lindemann, dem Generalsekretär von der CDU.
Okay.
Der organisiert das da irgendwie mit seiner Stabsstelle. Den kann ich natürlich persönlich auch, vorher schon. Aber irgendwie, ich habe auch schon mal in Berlin diverse Vorträge gehalten, nicht für irgendwelche Parteien, sondern auch allgemein dort. Und die Leute auch schon mal so ein bisschen teilhaben lassen, mitgenommen. Und ja, weil ich das, ich glaube, schon seit so vielen Jahren jetzt mache und die Leute einfach merken, Mensch, ey, das ist irgendwie, der meint das alles echt und der kann was einbringen. Und dann so einen Anruf zu kriegen und diese Einladung da mitzumachen, das ist natürlich einfach großartig.
Ich finde, du machst es auch so krass. Ich meine, du redest ja echt viel über das Thema und trotzdem bist du da mit so einer Leidenschaft einfach dabei. Man merkt wirklich, wie krass du dafür brennst und deswegen finde ich das auch gerade, weil du dich für so eine gute Sache einsetzt, wahnsinnig unterstützenswert. Deswegen wirklich, folgt ihm, hört auf den Mann auf jeden Fall. Nein, ich finde, dafür können wir die Plattform hier komplett nutzen. Wie können wir dich auf deiner Mission unterstützen?
Ja, ich habe dieses The Blue Heart habe ich jetzt als GmbH, also als gemeinnützige GmbH. Wir können auch Spenden annehmen, wobei ihr mir jetzt nicht irgendwie was spenden solltet oder sowas, aber schaut doch einfach mal drauf, guckt, wir werden echt nächstes Jahr auch richtig tolle Projekte machen. Ich mache so ein Filmprojekt, auch independent, für Schulen, was wir kostenlos Schulen in Deutschland, Österreich, Schweiz zur Verfügung stellen werden. Und den Schülern, gerade so Jahrgangsstufe 5 bis 9, das sind so die ja derzeit so wirklich in einer ganz schwierigen Situation sind. Ja. Ja, weil die natürlich diesen massiven Einflüssen ausgesetzt sind, wie wir alle, ja, also aber halt noch nicht so geformt sind, dass sie einfach auch in so eine Überforderung kommen. Ja. Und sich natürlich auch fragen, irgendwie, oh Gott, was ist mein Platz hier? Was hat mein Handeln hier für Konsequenzen? Macht das überhaupt Sinn, wenn ich mich irgendwie hier engagiere? Macht das überhaupt Sinn, wenn ich jetzt hier den Müll mal irgendwie hier einsammle oder was auch immer? Oder ist sowieso eigentlich schon alles zu Ende? Ja, es ist natürlich nicht.
Ja.
Und ich versuche einfach mit so einem Film irgendwie nicht André Wirsig, den Superschwimmer da irgendwie vorzuspielen, sondern einfach euch mitzunehmen und euch auch Sachen zu zeigen, die gut sind. Leute vorzustellen, die schon richtig geilen Scheiß machen da draußen. Ja? Die gibt es nämlich überall. Die gibt es überall auf der Welt. Gibt es Leute, die richtig coole Sachen machen. Aber sie sind die ganze Zeit damit beschäftigt, coole Sachen zu machen und sind gar nicht so präsent in der Öffentlichkeit. So, und die Leute treffe ich und ich gebe euch so ein paar Impulse darüber. Und da ist natürlich jeder zum Mitmachen eingeladen. Und ich bin der Letzte, der euch oder irgendjemandem da draußen sagen will, was er zu tun oder zu lassen hat. Das ist auch ganz wichtig. Ja.
Dein nächstes Abenteuer steht jetzt quasi noch an. Ja. Diese Seychellen-Nummer ist ja noch nicht zu Ende. Das erste Mal hat es nicht geklappt. Das zweite Mal vor Hoflimmern, die Pumpe wollte nicht mehr. Jetzt soll es beim dritten Mal klappen. Alle guten Dinge sind drei.
Ja.
Wann geht's los?
Am 25. November geht's los. Fliegen wir rüber mit dem ganzen Team. Instagram-mäßig nehmen wir euch da mit. Ich produziere aber halt auch irgendwie Filmmaterial darüber. Wir müssen mal gucken. Auf jeden Fall wird eine irre Nummer, irres Abenteuer. Keine Ahnung, letztes Jahr gab es einen einzigen Tag, wo das theoretisch überhaupt Bedingungen hatte, wo man das überhaupt hätte schaffen können.
Also das ist einfach im ganzen Jahr oder
im
Zeitraum?
Dann das ganze Jahr.
Okay.
So, und das ist irgendwie gerade am Mount Everest zum Beispiel hat man so zwischen 11 und 24, 25 Tage, wo die Wetterbedingungen so sind, dass man da hochklettern kann. Und hier ist das einfach eine komplett andere Situation. Deswegen, man braucht ein bisschen Glück. Ihr wisst jetzt, ich brauche keine perfekten Bedingungen. Ich brauche nicht den perfekten Tag. Trotzdem wäre es ganz gut, wenn wir irgendwie einen guten Tag erwischen. Gute Leute habe ich dabei. Schauen wir einfach mal.
Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg dabei. Du bist ein unfassbar inspirierender, authentischer Typ. Ich glaube, wir können ganz, ganz viel von dir lernen. Wir kommen zur letzten Frage. Das ist immer die letzte Frage. Ja. Stell dir mal Folgendes vor. Stell dir mal vor, Aliens landen auf der Welt. Und die haben gar keine Ahnung, was Sport ist. Wissen die nicht. Die sehen nur ganz viele Menschen, unter anderem auch dich, wie dich so, die sich so richtig ins Leiden schicken. Die schwitzen, die pumpen, der Puls liegt bei 180 und fragen dich, André, warum?
Ja, weil man nur entspannen kann, irgendwie, wenn man vorher sich angespannt hat. Ja? Das ist dieses, wir Menschen sind doch voll von diesem Wechseln. Ja? Und das ist halt eine Seite dieses Wechsels. Und das ist einfach super. Ja? Ich liebe das einfach. Dann spürt man irgendwie das Leben, man spürt sich. Die ganzen Sinne sind geschärft in solchen Situationen. Das ist doch einfach super. Und das sollten wir uns alle unbedingt erhalten.
Vielen, vielen Dank dir, André. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank auch euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Nächste Woche hören wir uns wieder beim Deep Dive und denkt bitte dran, lasst uns auf jeden Fall eine gute Bewertung da, folgt rein, damit ihr auch nichts mehr verpasst und lasst uns das Ding hier richtig schön groß machen. Tausend Dank dir, André. Danke euch. Ciao. Wir sehen uns.